Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Sigrid Brinkmann.
Guten Abend. Gegen 18.45 Uhr sind in der Wiener Seitenstättengasse, wo die Hauptsynagoge steht, Schüsse gefallen. Nach Angaben des Wiener Rettungsdienstes wurden mehrere Menschen an insgesamt 6 Tatorten getötet und verletzt. Genaue Zahlen gibt es noch nicht. Der ORF berichtet live. Wir versuchen, Informationen zu erhalten. Bundespräsident Steinmeier war heute Gastgeber eines Kulturabends für den Dichter und Übersetzer, den Vertriebenen und universellen Migranten Paul Celan, dessen 100. Geburtstag jährt sich im November 2020. Die Feier im Schloss Bellevue konnte man nur digital erleben. Ob und wie die Kulturbranche auf den neuerlichen Lockdown reagiert, das ist heute ein Schwerpunktthema in Fazit mit Stimmen aus Italien, Großbritannien und Frankreich und einer Anwaltskanzlei in Berlin. Frank-Walter Steinmeier legte am Abend auch ein Bekenntnis ab.
Wir brauchen Kultur als Leben-Elixier einer Gesellschaft, die gemeinsam durch die Krise geht. Eine Krise, die uns vielleicht noch eine Zeit lang zu Geduld zwingt, die aber auch irgendwann vorbei sein wird. Kultur braucht einen festen Platz in unserem Leben und gerade jetzt. Denn sie macht Mut zur Veränderung, überwindet das triste Heute, deutet an, was möglich ist.
Erst hat man sich in Meldungen noch sehr vorsichtig geäußert, aber dann sprach das Innenministerium in Österreich doch von einem Terroranschlag. Minutenlang wurde in der Wiener Innenstadt vor der Hauptsynagoge und im Stadtpark geschossen. Mehrere Menschen sind getötet und mehrere verletzt worden. Die Polizei ist im Großeinsatz und es heißt, die Gefahr sei nicht vorbei. Auf manchen Straßen sollen Menschen in Panik davongelaufen sein. Martin Thomas Pesel hat sich in einem sicheren Raum aufgehalten. Er war im Theater, ist inzwischen aber auch zu Hause eingetroffen. Herr Pesel, die jüdische Gemeinde hat ihre Mitglieder aufgerufen, die Wohnung nicht zu verlassen, aber ganz Wien ist jetzt vermutlich doch menschenleer, oder?
Nicht nur die jüdische Gemeinde wurde dazu aufgefordert, sondern die ganze Bevölkerung. Als ich aus dem Theater kam, gab mir der junge Mann an der Garderobe zu meiner Jacke die Information, dass ein Anschlag oder Amoklauf am Schwedenplatz passiert sei und man nicht mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren solle. Ich habe natürlich sofort nachgelesen, hatte in der Viertelstunde, die ich nach Hause geradelt bin, natürlich ein mulmiges Gefühl, obwohl ich nicht in der Nähe der Innenstadt war. Menschenleer war die Stadt zumindest 21:45 keineswegs. Ich habe viel Sirenengeheul gehört auf dem Heimweg. Es war viel Polizei unterwegs, viele Autos, aber durchaus auch FußgängerInnen. Schließlich ist das der letzte Abend vor einem Lockdown mit nächtlichen Ausgangssperren. Den wollten viele bis Mitternacht noch ausnutzen.
Es soll 6 Tatorte gegeben haben, aber der erste Anschlag ist wohl doch in der Nähe der Synagoge verübt worden. Hat es denn in letzter Zeit antisemitische Übergriffe in Wien gegeben?
Also ich bin jetzt 37, ich bin in Wien geboren und ich kann mich nicht erinnern, dass die Stadt, seit ich lebe, eine solche Situation erlebt hätte. Es gab wohl 1981 vor meiner Geburt einen ähnlichen Anschlag, damals durch palästinensische Terroristen, aber auch am selben ersten Tatort. Natürlich ist Antisemitismus dennoch ein großes Thema bei uns. Wir hatten ja schon zweimal mit der FPÖ eine Partei in der Bundesregierung, es ja gelinde gesagt schwer tut mit diesem Thema. Und es gab diesen Sommer schon Angriffe auf die Grazer Synagoge und auf den Präsidenten der jüdischen Gemeinde in Graz. Aber einen groß angelegten Terroranschlag, bei dem man auf der Straße nicht sicher ist, das habe ich noch nicht erlebt. Ich meine, es ist natürlich eine bittere Ironie, dass uns seit einem halben Jahr eingeschärft wird, uns draußen aufzuhalten, weil hier die Ansteckungsgefahr geringer sei. Und am Abend vor dem nächsten Lockdown erklingt dann die Warnung, den Außenraum zu meiden.
Vermutlich kein Zufall, aber das wird sich alles noch zeigen. Zurzeit ist die Situation jedenfalls wenig durchschaubar. Wir müssen uns gedulden und auf weitere verlässliche Meldungen warten. Ab morgen, Sie hatten es gesagt, wird das öffentliche Leben in Österreich heruntergefahren. Der zweite Lockdown beginnt. Wie in anderen Ländern trifft er Veranstaltungshäuser sehr hart. Gibt es denn wenigstens ausreichend staatliche Hilfen für die Kultur?
Der Finanzminister hat versprochen, Unternehmen 80% ihres Umsatzes aus dem November 2019 auszuzahlen. Das betrifft explizit auch Kulturinstitutionen. Anders als beim letzten Lockdown sollen diese Hilfen außerdem daran geknüpft werden, dass niemand gekündigt wird. Und wenn das so funktioniert, wie es im ersten Moment versprochen wurde, wäre das auf jeden Fall ein Fortschritt. Ansonsten ist alles recht ähnlich wie in Deutschland. Proben sind erlaubt, Veranstaltungen sind verboten. Gottesdienste dürfen weiterhin stattfinden. Das stößt vielen Kulturbetreibenden natürlich sauer auf, weil sie das ungerecht empfinden. Denn auch in Österreich scheinen die entbehrungsreichen und ausgeklügelten Abstandshygienekonzepte ja sehr erfolgreich gewesen zu sein. Es sind keine Ansteckungen in Theatern, Kinos, Konzerthäusern bekannt.
In Deutschland fallen die sogenannten Solo-Selbstständigen durch die Raster. In Österreich ist dafür die Regisseure, Schauspieler, Drehbuchautoren, Kostümbildner besser gesorgt?
Mein Eindruck ist ja, aber es kann natürlich sein, wenn ich das jetzt sage, kriege ich eine auf den Deckel von diversen Seiten, die aus irgendwelchen Gründen dann doch durch die Raster gefallen sind. Zumindest theoretisch sollte für die meisten gesorgt sein. Es gibt Hilfen für Ein-Personen-Unternehmen, also für Solo-Selbstständige, die zumindest im Falle meiner Frau sehr schnell und unkompliziert ankommen. Das ist auch noch vom letzten Lockdown übrig geblieben und wird immer wieder verlängert, unabhängig davon, dass wir jetzt also wieder das Leben runterfahren. Und es gibt auch spezielle Hilfen für all jene, die bei der Sozialversicherungsanstalt offiziell mit künstlerischen Berufen registriert sind. Also eigentlich sollte alles abgedeckt sein, aber man hört dann auch trotzdem oft in Österreich, dass Hilfen nicht rechtzeitig ankommen.
Sie waren heute Abend, ja, Herr Pesel, bei einer Generalprobe im Brüt Wien, um sich ein Stück der mit dem Nestroy-Preis ausgezeichneten Gruppe Toxic Dreams anzuschauen. Die Premiere fällt aus. Hier ein Szenenausschnitt aus dem Stück The Art of Asking Your Boss for a Raise, auf Deutsch über die Kunst, seinen Chef anzusprechen und eine Gehaltserhöhung zu erbitten.
You went to see the head of your department, and although she was in her office, and although she reacted after you knocked and told you to come in, and although she smiled her best smile, and although she invited you to take a seat, and although...
Das ist ein irrsinniges Sprechtempo, was da vorgelegt wird. Um was geht es denn in dem Stück The Art of Asking Your Boss for a Raise, für das ja eine Vorlage des französischen Schriftstellers Georges Perec gibt?
Ja, Georges Perec war ein sehr schelmischer Autor, der gerne im Bereich des Formalismus die Möglichkeiten der Literatur ausgereizt hat. In dieser Vorlage beschreibt er in einer ironischen Ratgeberform den Leser, die Leserin direkt ansprechend all die Eventualitäten, die ihnen begegnen können, wenn sie sich ein Herz fassen und eben diesen Wunsch nach einer Gehaltserhöhung anzubringen versuchen. Der Chef kann nicht da sein oder er kann nicht zuhören oder seine Kinder können die Masern haben und so weiter. Und dabei arbeitet Perec mit unablässiger Wiederholung und Variation. Und das tut auch Yossi Vanunu, der Regisseur von Toxic Dreams, in seiner sonst recht freien Adaption. Er lässt seine insgesamt 7 SchauspielerInnen, die sich den Text aufteilen, in unterschiedlichen Choreografien durch einen Raum hasten, um den das Publikum so arenaförmig angeordnet ist. Und dieser Raum ist die Kinderausgabe, die Miniaturversion eines Großraumbüros, wie sie in Zeiten des Homeoffice wahrscheinlich aussterben werden, beschallt von einer Klanginstallation aus so Büroklängen wie Telefonklingeln, Bleistiftspitzen, Schreibmaschinen, Geklapper. Und da hinein fügt sich dieser in seinen Wiederholungen und Variationen sehr witzige Text zu so einem Abgesang auf das kapitalistische Prinzip des kleinen Büroangestellten, der jahrelang auf die richtige Gelegenheit warten muss, ein bisschen mehr Geld zu erbitten.
Die echte Premiere ist aufgeschoben worden. Hoffen wir, dass sie doch noch einmal stattfinden kann, dann nämlich, wenn der Lockdown zu Ende geht. Martin Thomas Pesel lebt in Wien, wo wie in ganz Österreich, wie gesagt, der Lockdown ab. Dienstag gilt, zurzeit hält die Stadt einen Terroranschlag in Atem und der wird ein Echo auch in unserer Berichterstattung finden. Im Frühjahr wurden europaweit Pandemiekonzepte aufgestellt und strenge Regeln befolgt. Bei Kulturveranstaltungen gibt es nachweislich geringste Infektionszahlen, aber das zählt momentan nicht, denn die Angst davor, dass die zweite Infektionswelle die Intensivversorgung zusammenbrechen lässt, sitzt sehr tief. Hierzulande hat heute ein Teil-Lockdown begonnen. In Frankreich, Großbritannien und Italien ist der Alltag stärker eingeschränkt. Wie die Kulturzweige auf die neuen befristeten Schließungen Schließung reagieren. Darüber habe ich am Abend mit unseren Korrespondentinnen Sabine Wachs in Paris und Christine Heuer in London gesprochen. Und aus Rom war Jörg Seiselberg zugeschaltet. Schauen wir ganz kurz zurück, denn anders als die Briten haben Italiener und Franzosen im Frühjahr einen monatelangen nationalen Lockdown erlebt. Wie haben die Kulturschaffenden in Frankreich die Corona-Krise bisher verkraftet? Das ist eine Frage, die uns interessiert. Und natürlich Großbritannien. Dort hat es Schließungen gegeben. Sind die unwiderruflich, Frau Heuer?
Nein, unwiderruflich ist ja eigentlich nichts. Aber es befürchteten im ersten Lockdown 70% der Theater in Großbritannien den Bankrott. Man wird abwarten müssen und schauen, wie viele von denen am Ende überleben werden. Es gab Kinos, ganze Kinoketten, die haben schon vor dem zweiten Lockdown freiwillig geschlossen, weil die großen Publikumsfilme nicht fertig werden, allen voran der neue James Bond. Und es gibt Musiker, die sagen, dass sie den Glauben an Live-Konzerte, wie wir sie kennen, mittlerweile verloren haben, dass es so etwas eben nach Corona schlicht nicht mehr geben wird. Also die Stimmung hier ist sehr düster.
Italien war das erste europäische Land, auf das nach Ausbruch der Pandemie ja geradezu gebannt gestarrt wurde. Das Sterben war schrecklich. Auf Balkonen wurden abends gegen die Isolierung für die Pflegekräfte und Ärzte gesungen. Jetzt finden Demonstrationen in allen großen Städten statt. Mancherorts versuchen Rechtsradikale, die Proteste zu kapern. Es kommt auch zu Gewalt. Liegen die Nerven der Italiener, Herr Seiselberg, blank?
Ja, es sind viele Italiener, die nach der ersten Welle, wo man die Zähne zusammengebissen hat, jetzt enttäuscht niedergeschlagen sind, dass das Ganze nochmal wieder passiert. Das ist das eine, das Psychologische, und das andere ist das Materielle, dass viele schlicht und einfach in der ersten Pandemiewelle und auch in der Zeit danach ihren Job verloren haben, wirklich materielle Probleme haben. Also das ist auch etwas, was sich in diesen in der Tat teilweise von Rechtsextremisten gesteuerten Protesten ausdrückt. Und zu dieser Gruppe, die haben leiden müssen materiell in dieser ersten Welle, im ersten Lockdown. Dazu zählen natürlich auch die Kulturschaffenden, die hinnehmen mussten, dass erst die Museen, dann die Theater, Kinos, Konzertsäle hier geschlossen wurden, sehr früh in Italien. Und da gibt es von ganz großen Häusern bis zu ganz kleinen Theatersälen hier in Rom beispielsweise mit 80, 90 Plätzen, die sagen, sie wissen nicht, wie sie die Zukunft stemmen sollen. Viele sind hier auch auf die Straße gegangen, um ihren Unmut zum Ausdruck zu bringen. Aber der in Italien sehr mächtige Kulturminister hat eine klare Ansage gemacht, gesagt, nein, auch die Kulturschaffenden, auch der Kulturbereich muss mitziehen, wenn wir jetzt Italien wieder in vielen Bereichen einschränken.
Welche Hilfen bietet denn die italienische Regierung den Kulturschaffenden?
Ja, das hört sich erstmal von der Zahl ganz eindrucksvoll an. 1 Milliarde hat der erwähnte mächtige Kulturminister Franceschini hier locker gemacht. Und da fließt in wirklich ganz viele Bereiche etwas an die großen Häuser, aber auch an die kleinen Solokünstler, an die vielen Scheinselbstständigen, die in diesem Bereich unterwegs sind. Auch die angesprochenen kleinen Theater beispielsweise sind auch berücksichtigt mit einer Summe von 5 Millionen Euro. Aber wenn man das mal in Relation setzt, in einer Woche alleine, im März haben die Theater davon gesprochen, ganz Italien, dass sie in einer Woche 10 Millionen Euro halt an Verlusten hatten, dann ist das eigentlich nicht mehr, nicht einmal der sprichwörtliche Tropfen auf den heißen Stein.
Emmanuel Macron hat im Frühjahr den Franzosen noch gesagt, sie sollten unbedingt Bücher lesen. Das Buchgeschäft ist auch nicht eingebrochen. Bei der Verkündung des zweiten Lockdowns ist der Wert des Lesens dann mit keinem Wort mehr erwähnt worden. Frau Wachs, die Buchhändler sind richtig sauer, oder?
Die Buchhändler sind ziemlich sauer in Frankreich. Das Problem ist, dass man gesagt hat, das machen alle Geschäfte zu, außer die, die für den täglichen Bedarf nötig sind. Und da sieht die Regierung im Moment nicht, dass Buchhandlungen für den täglichen Bedarf notwendig sind. Das heißt, sie müssen auch schließen. Im Moment regen sich hier Bürgermeister auf und versuchen, Petitionen zu schreiben an die Regierung. Und auch einen offenen Brief haben sie schon geschrieben, dass eben Buchhandlungen wieder aufmachen dürfen. Am Freitag zum Beispiel soll ja der Prix Goncourt, der wichtigste Buchpreis von Frankreich verliehen werden, beziehungsweise es ist jetzt abgesagt worden. Die Jury hat es abgesagt, weil sie gesagt hat, solange Buchläden nicht offen haben, werden wir diesen Preis nicht verleihen, denn wir werden Amazon und anderen Online-Händlern nicht das Feld überlassen. Und jetzt, ab morgen, beziehungsweise allerspätestens ab Mittwoch, müssen auch in den großen Supermärkten oder auch in den, ja, diesen Multiläden wie der Fnac zum Beispiel, wo man Hi-Fi-Sachen kaufen kann, aber auch Bücher oder auch CDs, da müssen die Regale schließen, die eben nicht für den täglichen Bedarf sind. Das heißt, da werden die Buchregale auch abgesperrt.
So viel zur Buchbranche. Wir hatten vorher über Theater, Konzerte, Museen ja auch gesprochen. Das sind große öffentliche Einrichtungen, die vielleicht in der Gesellschaft, aber auch in der Politik vielleicht noch auf mehr Verständnis stoßen, auch eine Lobby haben. Wie sieht das eigentlich in den Ländern, also im Vereinigten Königreich, in Italien und Frankreich aus mit der Off-Szene? Vielleicht auch den Solo-Selbstständigen. Haben die einen Weg gefunden, sich Gehör zu verschaffen?
Also hier in Großbritannien sind die ziemlich alleingelassen worden. Nicht nur die Solo-Selbstständigen, auch die Freiberufler an den Einrichtungen, für die es durchaus Hilfen gegeben hat. Da gibt es ja auch Kurzarbeitergeld für Leute, die eben angestellt sind. Aber die Freiberufler und die Solo-Selbstständigen, die fallen hier ziemlich durchs Raster. Und da geht auch die ganze Branche in Großbritannien auf die Barrikaden. Es hat hier am Wochenende, war das, glaube ich, zugegeben eine kleine, aber es hat eine Demonstration gegeben, wo eben alle zusammen dann darauf hingewiesen haben, dass sie angewiesen sind auf diese Leute, auf diese Mitarbeiter und dass sie sich schon wünschen würden, dass denen eben auch geholfen wird. Das war wohlgemerkt noch, bevor klar war, dass und wann der zweite Lockdown tatsächlich kommen wird. Also da sieht es jetzt auch noch wieder schlimmer aus als noch am Wochenende, als das schon mal eben oder immer mal wieder ein Thema gewesen ist.
Ja, wie bedroht sehen sich Freischaffende in Italien und Frankreich?
Ja, in Italien ist es so, dass die Freischaffenden behandelt werden wie andere Solo-Selbstständige. Also da gibt es 600 Euro für die im Monat. Das ist natürlich eine Summe, wenn man auch gerade die Mietpreise in Rom oder Mailand kennt. Das reicht nicht wirklich zum Leben oder sehr schwer nur zum Leben und Überleben. Auf der anderen Seite ist es so, dass natürlich auch es Proteste hier in Italien gegeben hat. Ravenna im Norden, in Messina, auf Sizilien, in Florenz, in Rom sind Künstler auf die Straße gegangen und haben bei diesen Demonstrationen auch immer sehr viel Zulauf bekommen aus der Bevölkerung. Also das ist schon etwas, was sich transportiert hat, die Unzufriedenheit, die Situation, die schwierige soziale Situation von Künstlern hier. Aber es hat nicht dazu geführt, dass es jetzt in der zweiten Welle dort einen, sage ich mal, Kulturbonus gibt, sondern da ist von Seiten der Regierung gesagt worden, dass auch wieder die Kultur ihren Beitrag leisten muss, dass heute gerade auch wieder angekündigt, als letztes auch wieder die Museen schließen müssen.
Beim ersten Lockdown haben ja alle möglichen Institutionen Aufführungen gestreamt. Sie haben ihre Archive geöffnet, aktuelle Arbeiten ins Netz gestellt. Die Zuschauer, glaube ich, haben sich ein wenig daran erschöpft inzwischen. Was will denn die Branche jetzt alternativ unternehmen? Was hört man da in Frankreich zum Beispiel?
Ja, einige, vor allem kleinere Theatergruppen, die haben sich jetzt vorgenommen und haben das auch direkt nach dem ersten Lockdown schon gemacht, zum Beispiel in Schulen zu gehen, dort Aufführungen zu geben oder Theaterunterricht mit Kindern zu machen, das zum Beispiel auch am Wochenende und in den Ferien, das ist erlaubt. Aber alles in allem steht die ganze Kulturwelt in Frankreich auch ziemlich mit dem Rücken zur Wand. Zwar gibt es für die Solo-Selbstständigen die Möglichkeit, von einem Solidaritätsfonds zu profitieren, der eigentlich für klein- und mittelständische Unternehmen aufgelegt worden ist. Das sind 7 Milliarden Euro. Das hört sich sehr viel an. Aber im Vergleich, wenn man jetzt sieht, wie viele Leute da tatsächlich dran müssen, dann ist das gar nicht mal so viel. Und dann gibt es ja in Frankreich auch dieses spezielle Statut der Intermittents du Spectacle. Das sind eben freie Künstler, freie Schauspieler, aber auch Bühnentechniker zum Beispiel, die eine bestimmte Zahl an Arbeitsstunden pro Jahr nachweisen müssen, um weiter auch von der Arbeitslosenversicherung zum Beispiel profitieren zu dürfen. Und viele dieser Intermittents, die haben einfach die Sorge, dass sie ihre Stundenzahl in diesem Jahr nicht voll kriegen, weil natürlich auch viele Veranstaltungen ausgefallen sind. Es sind die ganzen großen Festivals ausgefallen. Die Regierung hat den Intermittents du Spectacle jetzt Zeit gegeben bis August 2021 ihre 500 Jahresstunden vollzukriegen. Und wie es dann aussieht, das wissen wir im Moment nicht.
In Italien ist es so, dass nach meinem Eindruck es ein bisschen schwankt zwischen Depression und Frustration. Die Frustration drückt sich dann aus in den beschriebenen Kundgebungen, die es gegeben hat. Die Depression darin, dass in der Tat jetzt im Internet kaum noch etwas an kulturellen Aktivitäten stattfindet. Da war in Italien ja sehr viel in den ersten Wochen im Internet von Künstlern, die Gratiskonzerte gegeben haben, von Theatern wie beispielsweise dem Teatro San Carlo in Neapel, die komplette Theateraufführungen gezeigt haben, die Scala, alle großen Institutionen, auch die Uffizien in Florenz waren dort engagiert und beteiligt. Da tut sich jetzt sehr wenig. Man hat wirklich den Eindruck, so in der ersten Welle, da ist man zusammengerückt, hat gehofft, dass man diese paar Wochen, diese paar Monate übersteht. Und jetzt kurz danach, ja auch nach einer relativ langen Sommerpause, in der sich ja im Theater, im Kino hier in Italien wenig abspielt, da ist Sommerpause. Und als es denn wieder losgehen sollte jetzt, da kam die zweite Welle. Und da ist mein Eindruck schon, dass viele in der Kulturszene hier eine große Frustration mit sich tragen und natürlich auch kombiniert das Ganze mit wirklich handfesten sozialen Problemen, die es in vielen Bereichen unter vielen Solo-Selbstständigen gibt.
In Großbritannien, wenn ich das ergänzen darf, ist das noch ein bisschen früh eigentlich zu sagen, wie da reagiert wird, weil die Briten ja jetzt schon das zweite Mal die Letzten sind, die in diesen Lockdown gehen. Frankreich und Italien waren da ja viel früher dran. Ich kann sagen, dass ich heute erstmal Absagen bekommen habe zu Ausstellungen, die ich eigentlich besuchen wollte, über die ich berichten wollte, wo jetzt gesagt wird, wir machen diese Vorbesichtigungen nicht und wir treten wieder mit euch in Kontakt. Also hier muss man noch ein bisschen abwarten, ob der Frust sich eher durchsetzt oder dann doch die Kreativität. Aber ich glaube, im zweiten Lockdown ist es halt dann auch wahrscheinlich überall so, dass einfach die Kräfte allmählich auch zu Ende gehen und das bisschen Optimismus, was man hatte, dann eben auch leichter verfliegt.
Der zweite Lockdown trifft die Kulturbranche hart. Christine Heuer, Sabine Wachs und Jörg Seiselberg haben uns geschildert, wie die Situation in Großbritannien, Frankreich und Italien aussieht. Dafür vielen Dank in die Runde und einen guten Abend. Das öffentliche Leben, so hat es die Bundesregierung beschlossen, soll vom heutigen Tag an bis Ende November lahmgelegt werden. Olaf Zimmermann vom Deutschen Kulturrat merkte dazu an, dass die Kulturbranche der Kollateralschaden sei. Peter Raue ist Rechtsanwalt und Kunstförderer. Seine Kanzlei ist gefragt, wenn es um Interessenkonflikte auf dem Gebiet von Kunst und Kultur kommt. Guten Abend, Herr Raue.
Schönen guten Abend.
Gehen in Ihrem Büro aktuell Anfragen von Kultureinrichtungen ein, die gegen die Regierungsbeschlüsse klagen wollen?
Ja, ich bin wirklich ständig mit den Fragen befasst. Es sind mehr die Fragen, was kann man eigentlich tun, als ein konkreter Klageauftrag. Das ist auch etwas kompliziert. Aber die Verunsicherung, die Empörung, die Wut, die Hoffnung, dass man bei Gericht das Recht, das sie verloren haben, wiederbekommt, die sind schon sehr groß bei den Künstlern und Künstlerinnen.
Wer kann denn überhaupt eine Klage anstreben?
Also zunächst einmal sind ja betroffen durch diesen Kultur-Shutdown alle Theater-, Opern-, Konzerthäuser. Die sind alle oder im Wesentlichen staatliche Einrichtungen, juristisch gesprochen nachgeordnete Behörden. Die können praktisch gegen ihren eigenen Staat nicht klagen. Das heißt, man muss jemanden finden, der sozusagen staatsunabhängig ist. Das sind die Privattheater, das sind Privatveranstalter, die natürlich gegen die Anordnung in juristischen Grenzen, die ich gleich aufzeigen werde, vorgehen können.
Ja, was sind die Grenzen?
Das Problem ist, dass man erstmal eine unterschiedliche Regelung in Berlin und in Brandenburg hat. In Berlin brauche ich, um zu Gericht zu gehen, einen ablehnenden Bescheid. Das heißt, ein Theater müsste ankündigen dem Bezirksamt, ab Montag spiele ich wieder und dann müsste das Bezirksamt schreiben, das verbiete ich dir und dagegen kann man erst zu Gericht gehen. Man kann also nicht unmittelbar die Anordnung angreifen. Das ist erstaunlicherweise in Brandenburg anders. Da kann man auch ohne einen solchen Bescheid zu Gericht gehen.
Erwarten Sie denn, Herr Raue, dass in den kommenden Tagen mehrere Anfragen an Ihre Kanzlei gehen?
Ich will es aber von der Kanzlei weglenken. Es werden Überlegungen dieser Richtung sicher vielerorts auch in anderen Kanzleien angestellt. Und ich glaube auch, dass in den nächsten Tagen gerichtliche Verfahren anhängig werden und Entscheidungen getroffen werden müssen.
Bei dem jetzigen Teil-Lockdown gehen wir ja von einem Monat der Schließung aus. Das heißt, Klagen müssten sehr schnell eingereicht werden. Wie lange dauern solche Verfahren?
Also wenn man zu Gericht geht, kann man selbstverständlich nur mit einer einstweiligen Anordnung, die meisten Leute sagen einstweilige Verfügung, ist aber im öffentlichen Recht die einstweilige Anordnung, vorgehen. Und das kann dann sehr schnell auf in wenigen Tagen entschieden werden. Das ist sozusagen das Eilverfahren, wobei ich glaube, dass es in einem Monat zu Ende ist. Das glaubt nur Herr Söder in seinen öffentlichen Erklärungen. Es gibt gar keine Sicherheit, ja nicht einmal eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass bei den jetzt getroffenen Maßnahmen, wo Shopping Malls und Märkte und alles offen ist, nur die sicheren Theater geschlossen sind, eine wirkliche Besserung eintritt. Man hat genau die falschen eingesperrt und lässt die richtigen laufen.
Wäre denn eine Sammelklage vielleicht erfolgversprechender?
Nein. Ob ein Kläger oder fünf Kläger dagegen vorgehen, das ist völlig gleichgültig. Man kann sich natürlich zusammentun, um Kosten zu sparen zum Beispiel. Aber für die prozessuale Lösung ist es vollkommen egal, wenn jemand sagt, ich bin in meinen Grundrechten, Kunstfreiheit, Grundfreiheitsausübungsrecht, verfassungswidrig beschränkt und er hat damit recht, dann kann auch der Einzelne gewinnen.
Sie sind, Herr Raue, in der Berliner Kunstszene, auch außerhalb der Kunstszene, unterwegs. Können Sie sehen, dass es im Frühjahr und Frühsommer vielleicht mehr Verständnis für diese Ausnahmesituation gab als jetzt?
Das war eine andere Situation, es war ein totaler Shutdown. Und den hat auch in der Kulturszene jeder verstanden. Keiner durfte sich treffen, keiner durfte reisen, keiner durfte eine Veranstaltung machen. Die Friseure, mit Verlaub, und die Bordelle waren geschlossen, die Läden waren geschlossen. Es war ein Shutdown. Das hat man verstanden. Aber jetzt zu sagen, wir lassen fast alles laufen, was systemrelevant ist, das sind die Shopping Malls, das sind die Märkte, das sind die Sportzentren, Sportläden, die lassen wir laufen. Den Kulturbereich, in dem es nicht eine einzige Corona-Ansteckung in der letzten Zeit gegeben hat, den schließen wir. Wir schließen die Museen. Andere Zusammenrottungen wie auf den Märkten erlauben wir. Die Galerien sind geöffnet, die Museen sind geschlossen. Das ist alles, ganz vorsichtig formuliert, nicht durchdacht. Man kann es auch als hirnlos bezeichnen.
Der Berliner Anwalt Peter Raue zum Problem des zweiten Lockdowns, des Teil-Lockdowns, der ab heute gilt. Ihnen, Herr Raue, vielen Dank für das Gespräch und Danke. Die Erläuterung.
Danke. Tschüss.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute mit Nora Hofbauer.
Der italienische Schauspieler, Komiker und Sänger Gigi Proietti ist tot. Das bestätigte das Globe Theater in Rom. Proietti gehörte zu den populärsten Darstellern in Italien und hätte heute seinen 80. Geburtstag gefeiert. Weggefährten, Politiker und Kulturschaffende bekundeten ihre Trauer. Der gebürtige Römer drehte seit den 60er Jahren sowohl mit bekannten italienischen Regisseuren als auch mit internationalen Größen Filme. Unter anderem war er in A Wedding von Robert Altman zu sehen. Die Führungsspitze der Deutschen Oper in Berlin bleibt im Amt. Die Stiftung Oper stimmte zu, den Vertrag von Intendant Dietmar Schwarz bis Juli 2025, die Verträge des Generalmusikdirektors und des Geschäftsführers bis 2027 zu verlängern. Das Leitungsgespann habe die künstlerische und wirtschaftliche Entwicklung der Deutschen Oper Berlin in den letzten Jahren maßgeblich geprägt und vorangetrieben, erklärte Kultursenator Klaus Lederer, der auch Vorsitzender des Stiftungsrates ist. Die Produktion Stella Menzel und Der goldene Faden erhält den Deutschen Kinderhörspielpreis 2020. Die mit 5.000 € dotierte Auszeichnung wird an die Radiomoderatorin und Buchautorin Holly Jane Warlens vergeben, wie die Film- und Medienstiftung NRW mitteilte. Nach Angaben der Autorin geht die Idee zur Geschichte auf ein altes jiddisches Volkslied zurück. Ein von Geschichten und Geschichte prall gefülltes Hörspiel für Kinder und darüber hinaus für die ganze Familie, erklärte die fünfköpfige Jury. Die ARD-Hörspieltage sind das größte Hörspielfestival im deutschsprachigen Raum. Alle vom 4. bis 8. November in Karlsruhe geplanten Live-Aufführungen und Diskussionen finden in diesem Jahr ausschließlich digital statt. In Frankreich wird eins der wenigen Werke des engsten Mitarbeiters von Leonardo da Vinci versteigert. Das Gemälde wurde aus einem Privatbesitz zum Verkauf angeboten, wie die Nachrichtenagentur AFP sagte. Ein Mailänder Spezialist habe es dann dem Leonardo-Schüler Caprotti zuordnen können. Caprotti, der von 1480 bis 1524 lebte, konnten bisher nur wenige Werke zugeordnet werden. Bei dem nun aufgefundenen Werk handelt es sich um eine büßende Magdalena. Die Auktion soll am 18. November stattfinden.
Am Dienstag wird in den Vereinigten Staaten von Amerika gewählt und nicht nur dort hoffen Leute, dass das Votum eindeutig ausfällt und die im Vorfeld gestreuten Behauptungen, man müsse mit Stimmzettelbetrug rechnen, gegenstandslos werden. Aus der Ferne betrachtet scheint das riesige Land gespalten zu sein, aber ist es das? Der für seine Fotografien, seine Reportagen und Bücher vielfach ausgezeichnete Fotograf Jens Schwarz hat im Herbst 2019 und Frühjahr 2020 den amerikanischen Vorwahlkampf in 4 Staaten beobachtet, die USA als einer der letzten vor dem Travel Ban im März verlassen und sich dann daran gemacht, die Ausstellung Blue Donkey und Red Elephant im Amerika-Haus München vorzubereiten. Guten Abend, Herr Schwarz.
Guten Abend, Frau Brinkmann.
Der blaue Esel ist das Maskottchen der Demokraten, der rote Elefant, Glücksbringer der Republikaner. Sie haben Ihre Ausstellung, Herr Schwarz, die man auf Ihrer Homepage komplett sehen kann, in 22 Episoden geteilt. Man kann jede Episode auffächern und entdeckt dann mehr Personen und Orte. Wie sind Sie an die Leute, die Sie porträtiert haben, herangetreten? Wie haben Sie sie gefunden?
Ja, durch sehr aufwendige Recherchen schon vorab, so wie ich das eigentlich immer tue in meinen Projekten. Man versucht es schon vorher vorzubereiten, also aus der Distanz, was dann am Ende meistens nicht so gut gelingt. Das ist auch die Erfahrung, dass man, wenn man da wirklich vor Ort ist, dass sich dann nochmal ganz neue Möglichkeiten auftun und durch den Kontakt mit den einen Menschen dann weitere Menschen wieder dazukommen und man irgendwie rumgereicht wird und sich da das so ein Projekt dann auch auffächert.
Was ich sehr gelungen finde, sind die Videoaufnahmen mit einigen Amerikanern. Man sieht sie still sitzen am Tisch, auf dem Sofa. Sie sprechen über ihre Arbeitsbedingungen, über ihre Gründe, sich politisch einzubringen, von Tür zu Tür zu gehen, Plakatbänke aufzustellen und all solche Dinge. Und das gibt den Bildern ja eine zusätzliche Tiefe. Mussten Sie die Leute dazu überreden oder waren die eher froh, die Chance zu nutzen und zu sagen, was sie bedrückt oder auch am Leben hält?
Ja, ich glaube, überreden musste ich sie jetzt nicht so sehr, weil das Ganze schon auch ein Prozess ist. Also so wie ich mit Protagonisten, wie ich sie nenne, auch umgehe, auch wenn ich jetzt fotografiere, also keine Videos mache, dass ich mich denen relativ behutsam und langsam annähere und dadurch auch ein Vertrauen entsteht, was dann die Basis für sowas ist, was ich jetzt im Ganzen dann gemacht habe. Also was entsteht nicht so, kommt nicht aus der Luft heraus, sondern das ist natürlich eine Beziehung, die man auch aufbaut, manchmal auch über mehrere Tage oder sogar mehrere Wochen, wo man Menschen begleitet und dann irgendwann so ein Video macht und dann, glaube ich, entsteht schon auch ein Bedürfnis auf der anderen Seite, sich mitzuteilen und daraus können dann spannende Statements auch entstehen.
Der Rassismus ist ein Dauerthema in den USA. Nach dem Tod von George Floyd ist es noch einmal richtig hochgekocht. Einer ihrer Protagonisten, ein schwarzer Biomediziner, der an seiner Doktorarbeit schreibt, spricht vom Verlust des Vertrauens in den Staat.
If you're a whole bunch of white men that completely don't trust the system.
Der von Jens Schwarz Befragte sagt, dass man als weißer Amerikaner Wahlentscheidungen treffen kann, die für die eigene Person weitgehend folgenlos bleiben. Ist man aber schwarz, Latino oder queer, muss man sich genau überlegen, für wen man stimmt und wem man traut. Was bewegt denn die Menschen, die Sie getroffen haben, außer dem Grundproblem der rassischen Diskriminierung?
Ganz viele Probleme des Alltags, ja, zum Beispiel Student Debts oder Healthcare, insbesondere auch Healthcare ist vielleicht mal ein Beispiel, um es heranzuführen, weil es eines ist, was auf beiden Seiten auch eine hohe Dringlichkeit hat. Ja, also Student Debt könnte man jetzt, also die Verschuldung von amerikanischen Studenten bis in ihre 20er, späten 20er oder 30er, bis sie das alles zurückbezahlt haben, mag vielleicht ein Thema sein, was sich jetzt eher auf demokratische Wähler reduzieren ließe, wenn man höhere Bildungsschichten anspricht. Aber um eben das zu vermeiden, um ein Thema zu nehmen, was jetzt beide Trump-Wähler genauso wie Demokraten betrifft, Healthcare, da gibt es so viel, was zu lösen ist und so viele Nöte auch und so vieles, was die Menschen tatsächlich an Bedürfnissen haben, die nicht befriedigt sind oder wo ganz viele auch tatsächlich aus dem republikanischen Lager nicht wissen, wie sie es machen sollen. Das sind Themen, die sehr wichtig sind, glaube ich, innerhalb der amerikanischen Gesellschaft, neben Rassismus.
Sollte man oder muss man vielleicht doch eher in den ärmeren Staaten wie Kentucky, Tennessee, Ohio, North Carolina unterwegs sein, so wie Sie, um wirklich zu sehen, in was für einem Zustand das Land sich befindet?
Ich glaube, es gibt ganz viele Orte, wo man ganz viele verschiedene Zustände feststellen kann. Und das sind jetzt war ein bestimmter Roadtrip, der sich bei mir durch bestimmte organisatorische Aspekte meines Projekts ergeben hat. Sicherlich könnte man auch in anderen Bundesstaaten ähnliche Erfahrungen machen. Aber es ist auf jeden Fall wichtig, sich an verschiedene Orte zu bewegen, um auch verschiedene Sphären kennenzulernen und verschiedene Settings, verschiedene soziale Settings und vielleicht auch verschiedene Menschen, die in diesen Settings leben und deren Themen und Probleme sich auch anhören. Ich habe ja vorwiegend in Ohio gearbeitet, das war eigentlich meine Basis und diese anderen Bundesstaaten, die Sie eben genannt haben, habe ich hauptsächlich auf einer Reise nach North Carolina durchkreuzt, in einem Roadtrip, der ja auch so ein klassisches Format auch der Dokumentarfotografie ist, um in North Carolina dann eben tatsächlich diese Rallye von Donald Trump auch zu besuchen, die er dort einen Tag vor Super Tuesday, also vor den Primary Elections, noch abgehalten hat vor 8000 Leuten.
Die politischen Kampagnen, Verschwörungsideologien, rechtsextreme Aggressionen, hohe menschliche Verluste durch Corona, überhaupt das ganze Handeln der Pandemie und der strukturelle Rassismus, die zeigen uns und den Amerikanern natürlich auch ein gespaltenes Land. Haben Sie Amerika auch so erlebt?
Also ganz bestimmt, das kann man definitiv nicht von der Hand weisen, diese Spaltung ist da. Ich gehöre jetzt nur nicht zu den Leuten, die glauben, dass Donald Trump aufgrund dieser Spaltung gewählt wurde. Ich glaube, diese Spaltung war sicherlich vorher schon da, aber sie ist um ein Vielfaches jetzt noch, hat sich noch zugespitzt durch Trump. Ja. Und ich glaube, er fährt auch auf diesem, wie soll ich sagen, auf diesem Vehikel Spaltung und zelebriert diese Spaltung eigentlich mit jedem seiner politisch-taktischen Züge, um diese Spaltung eigentlich immer mehr voranzutreiben aus politischem Kalkül, ja, also eigentlich fast schon aus machiavellistischem, taktischem Gespür heraus, ja, um mit allen Mitteln, die recht oder auch nicht recht sind, seine Macht abzusichern und auszubauen und bis dato und jetzt eben die Wahlen zu gewinnen und vermutlich oder möglicherweise wird es nicht gelingen und dann muss man sehen, was passiert übermorgen.
Sie haben ja mit sehr vielen Menschen gesprochen, beide Seiten des politischen Spektrums gesehen. Wer gewinnt die Wahlen Ihrer Meinung nach?
Ich hoffe, die Bürger dieses Staates, ja, letztlich, und wenn ich es mal so sagen darf, und letztlich klingt es vielleicht ein bisschen pathetisch, aber vielleicht ist Biden derjenige, oder sicherlich ist Biden derjenige, der das sehr viel mehr verkörpert. Ja? Und ich habe ja immer versucht, auch relativ neutral zu bleiben in meiner Betrachtung innerhalb meines Projekts. Aber natürlich habe ich eine eigene Anschauung, eine eigene Meinung auch dazu. Aber es wäre wünschenswert, dass gerade diese Spaltung, die immer weiter vorangetrieben wird, jetzt auch aufhört. Weil es gibt so viele Menschen, die eigentlich ganz andere Sorgen haben und die eigentlich viel eher die Dinge in Angriff nehmen wollen, die man gemeinsam, und zwar nur gemeinsam meistern kann, die in dieser Welt zu lösen sind. Ja, nicht nur in Amerika, sondern überhaupt in der Welt, Stichwort Klimapolitik und so weiter. Also die großen Themen, die man in dieser desolaten Situation gar nicht lösen kann, in der sich Amerika momentan befindet.
Herr Schwarz, ich danke Ihnen für das Gespräch. Und hier der Hinweis auf Ihre Ausstellung Blue Donkey und Red Elephant. Man kann sie noch bis Ende Januar im Amerika-Haus München sehen. Und wer es nicht dahin schafft, geht auf die Homepage von Jens Schwarz. Einen schönen Abend noch Ihnen.
Vielen Dank auch.
Es gibt viele Dinge, vor denen man sich heute und in Zukunft fürchten kann. Die Pandemie, der Klimawandel, die Globalisierung und Migrationsbewegung verunsichern Menschen auf der ganzen Welt. Leben wir also in Angstgesellschaften? Die Frage ist berechtigt. Das Bundesinstitut für Risikoforschung hatte heute Nachmittag das Thema Zwischen Angst und Zuversicht, wie Risiken die Gesellschaft herausfordern, zur Diskussion gestellt. Barbara Behrendt hat per Livestream zugehört.
In puncto Dramaturgie funktionierte der Nachmittag Nachmittag wie ein klassischer Krimi. Ängste schüren in den ersten 15 Minuten, dann den Fall vertiefen, ein paar Fährten ineinander verweben und mit einem versöhnlichen Ende schließen. Die Exposition, bei der einem Angst und Bange werden konnte, lieferte der Soziologe Heinz Bude, indem er dunkel ausmalte, wovor sich Menschen in Bezug auf Corona fürchten.
Und es ist natürlich die furchtbarste Erkenntnis, die man haben kann. Man hat Covid-19 und man weiß, es gibt kein Medikament dagegen. Es kann ihnen nicht gezielt geholfen werden. Wenn Sie sich das vor Augen führen, kriegen Sie richtig Angst. Richtig Angst. Und wenn Sie dann noch hören, dass das auch 30-Jährige ereilen kann und 45-Jährige ereilen kann, dann kriegen Sie noch mehr Angst.
Mit Schnappatmung sitzt man also auf der Couch vor dem Livestream aus dem Berliner Magnushaus und klammert sich ans Kissen. Und Bude legt noch nach. In den 60er Jahren, so referiert er, lebten die Menschen nach Krieg und Genozid mit dem Wissen, das Schlimmste liegt hinter uns.
Jetzt gibt es eine Inversion der kollektiven Angstkulisse. Das Schlimmste, was passieren kann, liegt nicht mehr hinter uns, sondern es liegt vor uns.
Handelskrieg zwischen China und den USA, ein Europa mit Le Pen und Salvini, alles reale Zukunftsvisionen. Sein Rat, lebensdienliches Vergessen, um den Alltag zu meistern. Seine Formel für den Augenblick?
Hoffnung ohne Optimismus.
Finstere Aussichten. Auf Nachfrage hat Bude aber doch einen Lösungsansatz parat. Forschung und Wissenschaft sollten endlich ein Risiko-Hub einrichten, mit der die Gefahr zukünftiger Pandemien erfasst werden kann, sodass die Gesellschaft eine resilientere wird. Kurzes Aufatmen dann bei der konstruktiven Vertiefung der Neurologin und Medienpsychologin Maren Urner. Anhand eines kleinen Quiz zeigt sie, dass wir Menschen viel schlechter über die Welt denken, als sie ist. Oder wer hätte getippt, dass die Anzahl von Naturkatastrophen in den letzten Jahrzehnten überhaupt nicht gestiegen ist? Unser, Zitat, Steinzeithirn kann mit Negativem schlicht besser umgehen.
Also wenn wir an unsere Vorfahren zurückdenken, dann mussten die natürlich jede negative Nachricht sehr viel stärker und schneller verarbeiten als positive, weil potenziell war das sonst das Letzte, was sie jemals wahrgenommen haben.
Das Coronavirus, sagt Urner, sei der Super-GAU für die negative Optimierungsmaschine Gehirn. Aber
Angst und Unsicherheit sind schlechte Berater oder Angst ist ein schlechter Berater. Und darum brauchen wir so sehr eine resiliente Gesellschaft, weil wir sonst einfach schlechte Entscheidungen treffen.
Ihre Bewältigungsstrategie? Kritisches Denken, das sich aus Naivität und nicht aus Dogmen speist, aus Nachsicht und Neugier. Der Psychiater Borwin Bandelow und der Philosoph Wolfgang Freitag referierten im Anschluss wenig zielgerichtet über unterschiedliche Arten von Phobien, über die Behandlung von Angsterkrankungen oder über die eher banale Erkenntnis, dass unsere Risikobewertung leider eher arational abläuft statt rational. Einige Spannungshänger also an dieser Stelle. Bandelow gab der Angst aber zumindest eine interessante neue Rolle.
Jetzt hatten wir ja schon das Thema, Angst ist kein guter Ratgeber. Das würde ich so nicht unterschreiben. Angst macht uns ab und zu mal Apparatschläge, die ganz gut sind, manchmal aber auch nicht. Also muss man diversifizieren. Und ich sage immer, Angst ist kein guter Statistiker. Wir haben ja gerade gelernt, dass dieses Angstgehirn sehr primitiv ist. Das kann nicht gut Statistik.
Apropos Statistik. Laut der gegenwärtigen Studien hat Corona bislang weder zu mehr Suiziden noch zu einem Ansturm auf psychiatrische Einrichtungen geführt, so Bandelow. So richtig tröstlich war das allerdings nicht. Das emotionale Ende kam mit der Moderatorin und ehemaligen Fußballspielerin Sherry Reeves. Ihre Eltern stammen aus Kenia und Tansania. Sie wuchs in Köln bei Pflegeeltern auf, die sie Oma und Opa nannte.
Ich habe meine Oma kurz vor ihrem Tod einmal gefragt, ob sie und mein Opa keine Angst hatten, als sie meinen Bruder und mich in den 1970er Jahren zu sich nahmen. Sie tat es ab mit den Worten, der Opa und ich, wir waren damals ein bisschen naiv. Aber ist es nicht genau das, worum es geht? Der Angst davor, gar nicht erst die Räumlichkeit des sich Ausbreitens zu bieten, diesem Gefühl vorwegzugreifen, indem man es geschickt austrickst, erstmal gemacht und dann abgewartet, was passiert.
Der versöhnliche Schluss eines vielstimmigen Nachmittags, der die Angst vor Corona, Klimawandel und Plastikvermüllung natürlich nicht minimieren konnte, aber womöglich ein bisschen besser verstehen.
So der Eindruck von Barbara Behrendt, die für uns eine Diskussion im Rahmen der Berlin Science Week verfolgt hat. Und nun folgen wir Hans von Trotha, der die Feuilletons vom 3. November gelesen hat.
Gleich zweimal hebt die FAZ den Zeigefinger, und zwar indem sie das Zeigefingerheben kritisiert. Sind wir woke, fragt Elena Witzek und liefert ihre Version der Genese eines Adjektivs. Es geht um das aus dem Amerikanischen übernommene, der Deklination von To Wake entlehnte Adjektiv Woke, durch einen Song bekannt geworden, auf T-Shirts gedruckt und filmisch verarbeitet. Ja, im Oxford Dictionary steht seit 3 Jahren, ursprünglich gut informiert, up to date, nun vorrangig wachsam angesichts von Rassen und sozialer Diskriminierung und Ungerechtigkeit. Was da nicht steht, fügt Elena Witzek hinzu, wie das Wort die amerikanische Spaltung symbolisiert. Schwierig wurde es ihrer Meinung nach, als sich der Begriff aus dem Kontext der Black Lives Matter-Bewegung löste und von einem Signal der Wachsamkeit gegen jede Ungerechtigkeit zu einem des, da ist er, erhobenen Zeigefingers stilisiert wurde. Aus dem Gefühl, die Ungerechtigkeit erfasst zu haben, erwuchsen der Anspruch, andere zu belehren, die Rangordnung der Verständnisvollen, die Anmaßung. Dass, so Elena Witzek weiter, der Begriff jetzt von Verächtern des Fortschritts und misstrauischen Liberalen abwertend genutzt werde, zeige, wie wichtig es ist, den Begriff vor Missbrauch zu schützen, ihn zu verteidigen. Ein erster Schritt wäre, so Witzek, ihn nicht mehr hinter jeden pädagogischen Tweet zu setzen. Der andere FAZ-Zeigefinger-Zeigefinger trifft solche, die zwar recht haben, es aber nicht sagen sollen, weil wir sonst weghören. Melanie Mühl zitiert ein Buch mit dem schönen Titel »What we think about when we try not to think about global warming« und darin die Beobachtung: »Wir wissen aus der Psychotherapie, dass die Bereitschaft zur Veränderung nicht wächst, wenn Beschämung oder Schuldgefühle ausgelöst werden. Im Gegenteil, Menschen beginnen, diese Botschaften zu meiden.« Und, setzt Melanie Mühl eins drauf, »sie meiden außerdem jene Moralapostel, die diese Botschaft mit erhobenem Zeigefinger in Endlosschleife verbreiten.« Mühls Thema ist eigentlich das Virus, das sich bis hierhin aus dieser Presseschau heraushalten ließ, aber wenn es mal drin ist. Also Melanie Mühl meint, wenn es in den nächsten Wochen darum geht, die sich immer höher auftürmende Viruswelle zu brechen und einen vernünftigen Umgang mit den Freiheitsbeschränkungen zu entwickeln, sind nicht die überzeugenden Prediger das, was wir am meisten brauchen. Sie stellt die durchaus gewagte Behauptung auf, jeder Mensch spielt gern das Zünglein an der Waage, um uns das Phänomen sogenannter Kippmomente näher zu bringen. Und sie führt den kanadischen Autor Malcolm Gladwell an. Der illustriert die Dynamik einer sozialen Epidemie am Beispiel des rasanten Aufstiegs der totgeglaubten Hush-Puppies, amerikanischer Wildlederschuhe, die so gut wie niemand mehr trug. Doch Mitte der 90er Jahre erlebten die Schuhe einen gigantischen Popularitätsschub. Die Nachfrage schoss exponentiell nach oben. Was war geschehen? Ein paar Hipster und Designer aus Manhattan fanden die Schuhe lässig, also trugen sie sie in Clubs, Bars, auf Privatpartys, im Café und verliehen ihnen ein neues, cooles Image. Und niemand konnte das vorhersehen. Genauso wenig wie das, was dereinst als Mode der Pandemie durchgehen wird. Erste Anzeichen erkennt Tanja Martini in der Taz in einer Mischung aus Indoor-Nihilismus und Outdoor-Combat-Look. Wird das, fragt sie, vielleicht irgendwann in der Modegeschichte als Corona-Style erinnert werden? Könnte sein, meint sie und fügt hinzu, Mode reagierte schon immer schnell auf Krisen. Doch wie wird ein New Look nach Corona aussehen? Kommt dann die neue Eleganz, eben nur zeitverzögert und womöglich gepaart mit viel Glamour? Virgil Abloh, der, so Tanja Martini, als der vielleicht wichtigste Designer der Zeit gilt, hat etwas ganz anderes prophezeit, einen Trend zu mehr Nachhaltigkeit. Ja, die Leute würden sich vermehrt Unternehmen zuwenden, die ein Anliegen haben. Die Vogue, so die Taz, sah kürzlich bereits die Ära des sozialverträglichen Kleidens angebrochen. Und irgendjemand wird schon den Finger drauflegen, wenn daraus eine Art geschneiderter, gehobener Zeigefinger geworden ist.
Hans von Trotha hat für uns die Presse vom Dienstag gelesen.